Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind. Und wir freuen uns außerdem über das wunderschöne Wetter. Nicht so heiß und sonnig, das ist doch wunderbar. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was für eine liebevolle, barmherzige Zusage. Einige Informationen am Anfang noch. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am kommenden Sonntag wieder Bibelkursabende beginnen. Deswegen haben wir auch die Tische noch stehen gelassen. Die Bibelkursabende beginnen schon mit der Bibelstunde mit Pfarrer Dr. Hartmut Schmidt. Er wird über den Judasbrief sprechen und dann werden die Abende gleich am Sonntagabend schon beginnen, um 17 Uhr jeweils, und verschiedene neutestamentliche Briefe durchnehmen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wir haben einen barmherzigen Herrn, der uns hält und festhält. Und davon handelt das erste Lied, Christus hält mich fest. Sie werden es hier vorne an der Leinwand sehen. Wir haben es vielleicht schon zweimal gesungen, aber ist noch ein bisschen fremd. Der Wochenpsalm ist der Psalm 147 und wir beten jetzt miteinander die ersten 7 Verse. Halleluja, lobet den Herrn. Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singet dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen. Wir beten weiter. Und dafür möchten wir dir danken, Herr Jesus, dass wir dich als den Herrn und König kennen, der regiert, der über allem regiert, der die Macht hat, auch in all dem, was an Kriegen und Unheil in dieser Welt ist. Aber du hast auch die Macht über all das, was in unserem Leben passiert. Und wir dürfen uns da auch dir anvertrauen, dich um deine Rettung, um dein Aufrichten, um dein Heilen bitten. Danke dafür. Und du bist jetzt hier in unserer Mitte. Danke, dass du dein Wort segnest. Und so segne du das Reden und das Hören. Amen. Wir singen noch einmal ein Danklied. Die Nummer 44 aus unserem Liederbuch. Nummer 44. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. So beginnt ja ein ganz bekanntes Tischgebet. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn es gibt ganz viele Tischgeschichten im Neuen Testament, wo Jesus mittendrin ist. Und so auch im folgenden Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 36, und das lese ich jetzt. Es bat ihm aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sprach: Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Jesus aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden.
Ja, wie ist es Ihnen mit dieser Geschichte gegangen? Ist die nicht eindeutig selbsterklärend? Braucht es dafür eine Predigt, eine Auslegung, um sie zu verstehen? Eine einsichtige Sünderin, ein verbohrter Pharisäer, ein schwarzes und ein weißes Schaf. Alles klar? Oder doch nicht? Ich freue mich, dass wir diese Geschichte etwas genauer anschauen miteinander und vielleicht noch den ein oder anderen Impuls für uns bekommen. Zunächst schauen wir uns diese Essenseinladung genauer an. Sie ist deshalb bemerkenswert, weil in den Vers kurz vor unserem Kapitel, in den letzten Versen, Jesus sagt, dass er von den Pharisäern, von manchen, als Fresser und Weinsäufer bezeichnet wird. Warum? Weil er sich immer mal wieder zu den Sündern und Zöllnern zu Tisch setzt und mit ihnen fröhlich ist und sich freut, dass der eine und der andere in Gottes Reich gefunden hat. Und wer Jesus einlädt, der kann sich auf allerhand gefasst machen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. So beten wir manchmal zu Tisch. Und das klingt harmloser, als es ist. Das wird nun unser Pharisäer von diesem Kapitel demonstriert bekommen. Und wir dürfen dabei sein. Der Pharisäer ist kein Zöllner und kein Sünder, sondern einen, der seinen Glauben ganz ernst nimmt. Er lädt Jesus zum Essen in sein Haus ein. Das zeigt uns, er ist ein wohlhabender Mann. Im Gegensatz zu Jesus, der obdachlos ist. Ein armer Wanderprediger aus Galiläa. Jemand zum Essen einladen oder zum Tee oder Kaffee, das ist ja nicht nur im Orient mit seiner sprichwörtlichen Gastfreundlichkeit ein Zeichen von Gemeinschaft, von Freundlichkeit und Zuneigung. Gespräche bei Tisch verlaufen anders, ausführlicher, genussvoller, als wenn man sich bloß auf der Straße Hallo sagt oder im Treppenhaus begegnet oder im Büro. Simon, so heißt der Pharisäer, hat ein Anliegen. Er möchte sich ernsthaft selbst ein Bild von diesem Jesus machen, von dem so viel geredet wird. Er soll ein Prophet sein, sagen manche. Er soll eine Art der Schriftauslegung haben, die enorm ist. Wenn es um den Glauben geht, da kann er Dinge erklären, wie sonst niemand. Und ich finde, das macht uns diesen Pharisäer sympathisch. Er urteilt nicht im Blick auf Jesus, auf Hörensagen, auf das, was geredet wird. Viele Pharisäer haben Jesus abgelehnt, aber es gibt auch welche, die haben ihm Respekt gezollt. Und die Pharisäer waren ja wirklich Menschen, die ihr ganzes Leben auf die Einhaltung der Gebote Gottes ausgerichtet haben. Fromme Menschen. Und wenn wir kurz mal in die Geschichte des Judentums schauen, so waren es diese frommen Männer, die das Volk der Juden über Jahrhunderte hinweg im Wort Gottes unterrichtet haben, die trotz schrecklicher Verfolgungen und Pogrome immer wieder zu Gebet und Schriftlesung gerufen haben. Sie waren wirklich ernsthaft fromm. Und wer einmal in Auschwitz war und die Gebetsmäntel gesehen hat, die dort gezeigt werden, der kann nur beschämt sein Haupt senken. Fromme Menschen. Und so einer ist unser Pharisäer Simon, also einer, der nicht nachredet, was da und dort über Jesus geredet wird, was er gehört hat. Er möchte ihn kennenlernen. Und bei diesem Essen in zwangloser Atmosphäre, da ist dann Gelegenheit zum Austausch von Meinungen und Gedanken. Das erwartet er von diesem Abend und der bevorstehenden Begegnung mit Jesus. Und Jesus kommt. Und er wird vom Hausdiener gleich in den Speiseraum geleitet, wo Jesus seinen Platz einnimmt. Wir stellen fest, er wird nicht als Ehrengast zur Seite des Hausherrn gehandelt. Irgendwo liegt er zu Tisch, wie das damals üblich war. Rings um den Tisch Man hat die linke Hand auf ein Polster gestützt und mit der rechten das Essen gegriffen. Die Sandalen hatte man schon draußen ausgezogen. Nun lagen also alle Herren, es ist ein Herrenabend, mit den Füßen nach hinten um diesen Tisch. Es wird ein guter Abend werden. Die Speisen sind köstlich. Die Diener huschen lautlos herum und bedienen unauffällig. Das Essen ist in vollem Gange, als es unterbrochen wird. Eine Frau hat sich Zugang verschafft zu diesem Speiseraum. Alle erstarren ob dieser Unmöglichkeit, dass eine Frau, dazu noch eine Stadtbekannte mit einem zweifelhaften Ruf, eingetreten ist. Eisiges Schweigen breitet sich aus und diese entsetzten Mienen der Anwesenden zeugen von Ekel und Abwehr. Die Frau kommt, schaut sich um, erkennt sofort Jesus, stürzt auf ihn zu, fällt vor ihm auf die Knie und bricht in Tränen aus. Woher kennt sie Jesus? Wo ist sie ihm begegnet? Wieso weiß sie, dass er da ist? Wir wissen es nicht. Es wird nicht erwähnt. Und die Gäste werden sagen, ja Mensch, hat der Torwächter gepennt da draußen? Das gibt sicher eine saftige Abmahnung. Gleich wird der Hausherr die Security rufen und dann raus mit ihr. Oder die Polizei. Wir haben ja auch nicht so gerne Störungen. Haben unsere Hotlines für alle Notwendigkeiten und Probleme. Aber merkwürdigerweise, diese Frau, die scheint nicht mal zu spüren, wie peinlich diese Situation ist. Das kümmert sie nicht. Es interessiert sie nicht, was die Herren über sie denken. Nur Jesus ist ihr wichtig. Und sonst niemand in diesem Raum und in diesem ehrenwerten Haus. Lukas erzählt uns auch nicht, was diese Frau so unglücklich gemacht hat. Eine Sünderin wird sie genannt. Ich bin auch eine Sünderin. Ist vielleicht noch jemand da? Aha, aha. Also eine Sünderin. In einem Neuen Testament, ich habe so verschiedene Übersetzungen angeschaut, da stand die reißerische Überschrift über diesen Text, der Pharisäer und die Hure. Davon steht in unserem Text nichts. Aber etwas hat diese Frau sehr niedergedrückt. Der Glanz über ihrem Leben, der aus der Verbindung mit Gott kommt, ging ihr verloren. So ist sie sich selbst und ihren Mitmenschen, hat sie sich als nichtswürdig empfunden. Und sie hat viel Verachtung erlitten. Aber auf geheimnisvolle Weise scheint sie zu wissen, dass Jesus sie von der Last ihres mühseligen und beladenen Lebens befreien kann und dann auch davon gemieden, verachtet und verstoßen zu sein. Sie weint haltlos. Wer kann am besten haltlos weinen? Kinder. Also Kinder können weinen, da haut es dich um. Da kannst du sagen, was du willst. Wenn der Teddy sein Ohr verloren hat, dann wird geweint bis zum geht nicht mehr. Und so müssen wir es uns vorstellen. Sie hat nicht nur irgendwie still in ihr Taschentuch geschlucht, nein, sie hat laut geweint. Ja, sie wäscht mit ihren Tränen förmlich die müden und staubigen Füße dieses Mannes, der immerzu unterwegs ist, um den Menschen von seinem himmlischen Vater zu erzählen, der so Sehnsucht nach ihnen allen hat. Vielleicht sind da auch schon etwas Tränen der Erleichterung drin, die ihr da aus den Augen stürzen. Aber als ob dieser Skandal nicht schon groß genug wäre, beginnt die Frau ihr Haar zu lösen, so orientalisch voll und schwer und schwarz. Und diese Unschicklichkeit sondergleichen wird noch vermehrt dadurch, dass sie jetzt die Füße, die Pfützen auftrocknet, die ihre Tränen verursacht haben. An den Füßen Jesu, auf dem Boden, trocknet sie die Tränen. Und dann zieht sie aus ihrem Gewand ein kleines Fläschlein heraus, aus Alabaster. Und dort ist ein wunderbar duftendes Öl drin. Das hat sie ein Vermögen gekostet. Sie zerbricht die Phiole und tropft es auf die Füße von Jesus. Nicht genug, nachdem sie das etwas verrieben hat, küsst sie die Füße Jesu. Zeichen einer tiefen, stummen Ehrfurcht und Hingabe. Ihr Schluchzen ist zu hören und sonst nichts. Kein Wort. Sie spricht kein Wort und schüttet doch ihr ganzes Herz bei Jesus aus. Sie spricht kein Wort und schüttet ihr ganzes Herz bei ihm aus. Da lässt sie zu seinen Füßen alles los, was sie quält. Und sie weiß zutiefst, an den kann ich mich wenden, der die Liebe Gottes in Person ist. Und Jesus, er lässt es geschehen. Er wehrt diese Frau nicht ab. Er distanziert sich nicht von ihr, wie das diese ganze Gesellschaft um ihn von ihm erwartet. Er lässt sich die Berührung, die Tränen, die Zeichen dieser Hingabe gefallen. Was hätten wir eigentlich gemacht in so einer Situation? Du bist zum Essen eingeladen, da rauscht irgend so eine Frau rein, schmeißt sich einem dahin, Alter, muss man doch wirklich die Security rufen, oder? Aber es geschieht nichts. Und einer betrachtet die Szene ganz genau, fast mit analytischem Interesse. Also wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer die ist hier. dann wüsste er doch, wer diesen Skandal hier veranstaltet, diese stadtbekannte Frau. Ihm ist klar, dieser Jesus blickt nicht durch. Er erwartet von Jesus eine kalte, schneidend scharfe Erkenntnis, die die Sünde der Frau beim Namen nennt und sie empört davonjagt. Schafft mir diese Frau vom Hals, nee, vom Fuß. Aber wie wir sehen, ist dieser Jesus kein Mann von Gott, denkt Simon. Jesus hat den Test an diesem Abend nicht bestanden. Aber er spricht es nicht aus. Er denkt es nur. Darum spricht ihn Jesus an. Simon. Er nennt ihn beim Namen. Es ist das erste Wort, das Lukas berichtet. Und ich bin stutzig geworden, wenn Sie da nachlesen, da heißt es nämlich an dieser Stelle, Jesus antwortete ihm. Er hat ja gar nichts gesagt. Kein Wort gesprochen. Aber Jesus antwortet ihm. Er antwortet auf die Gedanken des Simon. Simon wollte, dass Jesus die Frau durchschaut, aber er wird nun erleben, dass er durchschaut wird. Darum heißt die Überschrift bei mir über diesen Text: Jesus durchschaut den Pharisäer und die weinende Frau. Jesus durchschaut den Pharisäer und die weinende Frau, die beide kein Wort sprechen. Und da erleben wir eigentlich praktisch, was uns schon David bezeugt. Er schreibt im Psalm 139: Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon längst wüsstest. Meine Lieben, was denken wir uns nicht alles zusammen, bis ein Tag zu Ende ist? Es kann jetzt jeder sich selber ausmalen. Was denken wir uns nicht alles zusammen? Aber bleiben wir bei unserer Geschichte. Erstaunlich ist, höflich bittet Jesus um das Wort. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er hätte als Gottessohn doch auch einfach sofort reden können. Nein, er ist eingeladen, er benimmt sich vorbildlich. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Also ich würde da gleich Haltung annehmen, wenn mir jemand sagt, du, ich habe dir was zu sagen. Aber es ist die höfliche Bitte ums Wort. Und Simon ist genauso höflich. Er sagt, sprich, Rabbi, Meister. Und daraufhin erzählt Jesus dieses kurze, packende Gleichnis, das es in sich hat. Zwei Menschen hatten Schulden. Einer war eine beträchtliche Summe schuldig, der andere eine ungeheure Summe. Beiden wird die Schuld erlassen. Beiden fällt ein Stein vom Herzen, jedem ein unterschiedlich großer. Jesus fragt nun den Simon: Welcher von beiden wird den Geldgeber mehr lieben? Und jetzt sind wir wirklich in der Mitte der Geschichte, im Zentrum. Jesus fragt nicht, wer wird dankbarer sein und wer wird sein ganzes Leben ihm versklaven. Nein, er fragt nach der Liebe. Und erstaunlich, dass es da also Unterschiede in der Stärke der Liebe gibt. Welcher wird mehr lieben? Er fragt nach dem Quantum der Liebe. Und Simon ist sich für diese einfache Aufgabe nicht zu schade. Er antwortet sofort: Der, dem am meisten geschenkt wurde, der liebt mehr. Jesus lobt sein Gegenüber. Prima, Simon. Du hast recht geurteilt. Wieder ist der Mann sympathisch. Er eiert da nicht rum und will da irgendwas theologisch abarbeiten. Nein, er gibt eine klare Antwort. Und ich finde es schön, dass er es begreift und dass er es auch formulieren kann. Wie es sich verhält mit Liebe und Vergebung. Vielleicht dämmert ihm schon, dass diese Frau das hier alles nicht tut, damit ihr vergeben wird, sondern weil ihr schon vergeben ist, weil sie in der Gegenwart Jesu von der Last ihres Lebens befreit ist. Darum tut sie, was sie tut. Aber das Wörtchen, du hast recht, geurteilt, sollte uns hellhörig machen. Es ist ja in unserer Natur, dass wir immer so reflexartig so Schubladen haben. Diese lieblose pharisäerhafte Seite, die andere blitzschnell in diese Schubladen einteilt. Wie kommen wir davon weg? Wie kommen wir davon weg? Von diesem verächtlichen, überheblichen Blick auf die anderen. Und manchmal, wir haben ja eine Galerie von Worten dafür, die Blöden, die Dummen, die Loser, die Gescheiterten, die Doofen, die Schwachen und so weiter. Oder die Dementen. Wie kommen wir davon weg? Und das ist nun schön, wie Jesus das macht. So will er das auch mit uns machen. Jetzt spricht Jesus, und das ist ja schon enorm. Also er spricht nicht zu der Frau, er spricht zu dem Hausherrn. Und die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft richtet sich von der Frau weg zum Simon. Es ist wunderbar, wie Jesus dieses Gespräch führt. Denn Jesus sagt: Lieber Simon, jetzt schau diese Frau an, die du bisher noch keines Blickes gewürdigt hast, über die du kalt hinwegsiehst. Von dir, sagt Jesus, von dir, als ich kam, kein Wasser, kein Kuss, kein Öl. Diese Frau aber weiß, dass es über ihr Leben viel zu heulen gibt. dass da viel zerbrochen ist und zerbrechlich ist. Wie das Alabastergefäß in ihrer Hand. Und du, Simon, und alle deine Frommen hier in dieser Stadt haben sie in ihrer Not verachtet. Sie isoliert und ihr nicht herausgeholfen aus dem, was sie so zerstört hat. Diese Frau weint über ihr bisheriges Leben. Sie macht auch nicht den Versuch, irgendwas zu rechtfertigen. Und darum, Simon, liebt sie mich mehr als du. Denn ihr wurde wirklich viel erlassen, viel geschenkt. Das Ausmaß ihrer Entlastung und diese Befreiung entspricht dem Ausmaß ihrer Liebe zu mir. Und schau, sie zeigt es ohne Scheu. Sie macht sich keine Gedanken darüber, was du und deine Kollegen hier über sie denken. Ihr ist nur wichtig, mir ihre Liebe zu zeigen. Sie muss keinen Sockel der Selbstgerechtigkeit verlassen oder verteidigen. Den hat sie längst hinter sich. Simon, schau, du bist viel kärglicher, kühler, zugeknöpfter, steifer in deiner Zuneigung zu mir als sie. Und in diesem Sinne bist du der Ärmere. Simon sagt nichts mehr. Wir wissen leider nichts über die Folgen dieser Begegnung mit Jesus. Wird er auch diese große Liebe entdecken, die aus der Vergebung kommt? Wird er einer sein, der wie der Hauptmann unterm Kreuz ausruft, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen? Wird dieser Abend ihn herausholen aus dieser kühlen, überlegenen Distanz, die er den Sündern gegenüber seit Jahren entwickelt hat, wie ein Reflex? Oder wird er auch befreit von Vorurteilen und Selbstgerechtigkeit und dadurch fähig zur Liebe, die Gott groß macht? Wird er in Zukunft Jesus nicht nur bitten, sei mein Gast, schau mal bei mir vorbei, sondern er wird sagen, lieber Jesus, ich öffne dir meines Herzens Tür, fülle sie mit deiner Liebe. Wir erfahren nichts darüber. Diese Fragen bleiben offen. Vielleicht auch, damit wir diese Geschichte lesen und unsere Antwort finden in unserem Leben, in unserem praktischen Alltag, in der Begegnung mit gescheiterten oder schwachen Menschen. Es gibt so viel Elend und Schwachheit. Gehen wir auf die andere Straßenseite, um eine peinliche Begegnung zu vermeiden? Wechseln wir die Kasse am Supermarkt, um eine peinliche Situation oder unliebsame Situation zu vermeiden, wo vielleicht ein demenziell erkrankter Mensch Probleme macht? Auch uns sagt diese Geschichte, die Lukas festgehalten hat, nur er. Der Markenkern der göttlichen Liebe, der Markenkern der göttlichen Liebe, ist nicht verhandelbar. Er lautet: Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Paulus hat es aufgeschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Die Liebe erträgt alles. Die Selbstgerechtigkeit schiebt alles weg. Die Liebe glaubt alles. Die Selbstgerechtigkeit weiß, dass da Hopfen und Malz verloren ist. Die Liebe hofft alles. Die Selbstgerechtigkeit hofft nur für sich. Die Liebe duldet alles. Die Liebe macht resilient. Die lässt sich etwas zumuten. Dies ist das herzliche und gewaltige Quantum der Liebe, das Jesus in unser Leben und in unser Herz ausgießen will. Wir lesen diesen Satz sicher immer wieder: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist das Quantum. Und ohne diese Liebe oder wenig Liebe ist unser Leben vielleicht rechtschaffen, korrekt und tadellos, aber letztlich kalt, routiniert und hohl. Keine Glut, keine Leidenschaft. Und nach diesem winzigen Dialog mit Simon spricht Jesus nun auch zu der Frau. Und er sagt: Also jetzt müssen wir auch mal miteinander reden. Das muss schließlich auch alles geklärt werden. Da muss jetzt alles auf den Tisch. Höre ich Widerspruch? Nichts davon. Er schaut sie an und sagt: Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Absolution. Das Wort aus Jesu Mund. Und jetzt hätten wir ja fast vergessen, dass das nicht nur Simon, die Frau und Jesus ist. Jetzt wird das Gemurmel lauter im Raum. Und da die sagen entsetzt, das waren ja Kollegen vom Simon. Wer ist der, der sogar Sünden vergibt? Also was sie jetzt alles miterlebt haben. Alle stürzen nachher nach Hause, müssen ihrer Frau alles haarklein erzählen. Aber jetzt kommt noch die Krone. Er vergibt Sünden. Das kann doch nur Gott. Ja, meine Lieben, wer ist der, der Sünden vergibt? Ich kann nur sagen, wohl dem, der diesen Heiland kennt und anerkennt in seiner einzigartigen Sünderrettungsaktion, die ihm das Leben kosten wird. Und schließlich hört die Frau die Worte: Geh in Frieden, mehr nicht. Geh in Frieden, aber in Vollmacht zugesprochen. Wenn wir einander den Frieden zusprechen, ist es nicht irgendeine Floskel. Es ist der ganze Himmel drin. Geh in Frieden, versöhnt mit Gott, befreit von der Last der Schuld, auf einen neuen Weg gesetzt. Nachfolge, zur Nachfolge fähig, hinter Jesus drein, in Liebe, hoffnungsfroh und in Demut. Ja, wer Jesus einlädt ins eigene Haus, ins eigene Herz, ins eigene Leben, der muss damit rechnen, dass Jesus plötzlich einen Horizont aufreißt, der uns distanzierte, zugeknöpfte, kühle Beobachter zur göttlichen Liebe fähig machen kann und dazu zu einer echten Zuwendung zu meinem Nächsten. Denn in diesem Quantum der Liebe ist auch das Quantum der Barmherzigkeit und des Trostes hineinverwickelt. Komm, Herr Jesu, sei mein Gast. Klingt harmlos, kann aber große Folgen haben, wie wir in dieser Geschichte nun miterlebt haben. Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel zur Nächstenliebe, zur Freude, zur Hingabe und zur Demut. Komm, Herr Jesus, sei unser Herr, mach uns frei, mach uns neu, mach uns lebendig. Amen. Und jetzt antworten wir mit dem schönen Lied, drei Strophen von Zinzendorf. Herz und Herz vereint zusammen. Steht unter der Nummer 411 im ausgeteilten Liederbuch. Gott, lieber barmherziger Vater, wir danken dir, dass du unsere Fassaden durchschaust und uns dennoch bedingungslos liebst. Wir bitten für alle, die sich schuldig gemacht haben und unter ihren Fehlern leiden. Schenke ihnen die Einsicht zur Umkehr und die Erfahrung deiner befreienden Vergebung. Wir bitten für alle, die sich klein, wertlos oder unbedeutend fühlen. Richte sie auf und lass sie spüren, dass sie in deinen Augen unendlich kostbar sind. Wir bitten für unsere Gesellschaft und die Welt. Lass uns erkennen, wo wir auf andere herabsehen und schenke uns den Mut zur Versöhnung. Durchbrich den Kreislauf von Gewalt, Hochmut und gegenseitigen Vorwürfen. Wir bitten für die Menschen, die wir kennen und für uns selbst. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit und lass uns füreinander eintreten und zusammenstehen. Sei besonders denen nahe, die einsam oder krank und schwach sind. Dir, treuer Gott, vertrauen wir uns an mit allem, was uns gelingt und was uns belastet. Wir bitten, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Amen. Wir singen noch ein Lied, die Nummer 428. 428. Und nun begleite sie der Segen des barmherzigen Gottes in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.